Radio Prag Nachrichten.
Laut der Kreisstaatsanwaltschaft war die Bluttat in Kunovice ein geplanter Mord. Russischer Vizepremier hat Tschechien besucht. In Prag hat eine große Diamantenausstellung begonnen. Premier Petr Nečas wird am Montag Staatspräsident Václav Klaus die Rücktrittserklärung von Industrie- und Handelsminister Martin Kocourek vorlegen. Es ist bislang unklar, ob der Premier dem Staatspräsidenten zugleich auch die Namen des neuen Ministers unterbreiten wird. In den Spekulationen der Medien tauchen in diesem Zusammenhang drei Namen auf. Im Gespräch sind die Abgeordneten Michal Doktor und Jan Kubata sowie der Ex-Industrieminister Martin Schiemann. In der Tschechischen Republik wurden in den vergangenen Tagen geringe Werte von radioaktivem Jod gemessen, informierte das Staatliche Amt für Atomare Sicherheit am Freitag. Die Quelle ist bisher unbekannt, daher hat man sich an die Internationale Agentur für Atomenergie gewandt. Wie die Chefin der Atomsicherheitsbehörde Dana Drábová am Freitag sagte, sei die Quelle keinesfalls eines der AKWs in Tschechien. Die Spuren von Jod stellten kein Gesundheitsrisiko dar, erklärte sie weiter. Spuren der Radioaktivitäten wurden auch in weiteren Ländern Europas gemessen. Die Experten halten es nicht für wahrscheinlich, dass die Spuren vom havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima kommen. Bei der Erschießung von zwei Menschen und dem Täter in einer Fabrik des Flugzeugbauers Aircraft Industries am Donnerstag in der mährischen Stadt Kunovice hat es sich um einen geplanten Mord gehandelt. Darüber hat die Kreisstaatsanwaltschaft in Zlín am Freitag informiert. Bei dem Schützen Karel Musela handelt es sich um den Bruder des einflussreichen tschechischen Waffenhändlers Musela, der laut Medien hinter dem kontroversen Kauf von Panzerfahrzeugen des Typs Pandur für die tschechische Armee gestanden haben soll. Als Motive der Bluttat Karel Muselas vom Donnerstag für die Kreisanwaltschaft eine Rache für den angeblichen Angriff auf seinen Bruder sowie dafür, dass Karel Musela die Firma Aircraft Industries verlassen musste. Zwei Menschen und der Täter wurden direkt in der Fabrik erschossen. Eine Frau, die Generaldirektorin der Firma, wurde leicht verletzt und konnte am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der russische Vizepremier Alexander Zhukov hat am Freitag Tschechien besucht. Hauptthema der Gespräche mit Präsident Václav Klaus und Premier Petr Nečas war der geplante Besuch von Russlands Präsident Dmitri Medvedev im Dezember in Prag. Während des Besuchs soll eine gemeinsame Erklärung über Industriemodernisierung unterzeichnet werden. Das Dokument knüpft an den Gipfel zwischen Russland und der EU an. Das russische Staatsoberhaupt eröffnet auch eine Ausstellung der Kremlschätze auf der Prager Burg. Die Tschechische Republik wird diplomatische Beziehungen zu Bhutan aufnehmen. Darüber informierte das tschechische Außenministerium am Freitag. Prag hat die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zu diesem Asienland seit 11 Jahren angestrebt. Nach Angaben des Außenministeriums ist Bhutan ein sehr verschlossenes Staat, der diplomatische Beziehungen nur zu 26 Staaten der Welt unterhält. Mehr als 300 Diamanten im Gesamtwert von etwa 2 Millionen Euro sind seit Freitag in Prag zu sehen. Die dritte Diamantenverkaufsausstellung findet bis zum 22. November statt. Nach Aussage der Organisatoren von der Firma Diamonds International Corporation handelt es sich um die größte Diamantenausstellung in der tschechischen Geschichte. Das Wetter: am Samstag ist es in Tschechien überwiegend heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 4 bis 8 Grad Celsius. In Lagen über 1000 Metern erreichen die Höchstwerte 4 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Im Alter von 67 Jahren ist die Legende der tschechischen Underground-Szene, der Dichter und Kunsthistoriker Ivan Martiniros, gestorben. Wir erinnern an den künstlerischen Leiter der Band Plastic People of the Universe. Verdrängte Elite heißt die Ausstellung über vergessene Wissenschaftler der Deutschen Universität in Prag, die diese Woche an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität eröffnet wurde. Radio Prag sprach mit einem der Initiatoren der Ausstellung. Im heutigen Tschechischkurs können Sie danach die tschechischen Bezeichnungen für einige Bundesländer und deutsche Städte lernen. Die mährische Stadt Prostějov ist vor allem durch die Bekleidungsindustrie bekannt geworden. Prostějov aber hat auch einen historischen Stadtkern mit vielen Baudenkmälern. Im Reiseland Tschechien laden wir Sie nach Prostějov ein. Bleiben Sie dran. Er galt als Legende des Widerstands gegen das kommunistische Regime in den 70er und 80er Jahren. Ivan Martinirov, genannt Magor. Am Donnerstag ist der Dichter und studierte Kunsthistoriker im Alter von 67 Jahren gestorben. Ex-Präsident Václav Havel sprach von dem Verlust eines guten Freundes, der ihn sehr betroffen mache. Im Ausland dürfte Jiros vor allem als künstlerischer Leiter der Plastic People of the Universe bekannt gewesen sein. In Tschechien wurde er besonders nach der politischen Wende auch für sein dichterisches Werk geehrt. Till Janser erinnert an den unangepassten Künstler.
Přimluvit by se snad měli svědci v Nikách na průčelí.
Der Autor selbst, wie er aus seiner bekanntesten Gedichtsammlung Magors Schwanengesang vorträgt. Die Gedichte schrieb Ivan Martinirov, genannt Magor, zu kommunistischen Zeiten, aber sie waren verboten und konnten vor der politischen Wende von 1989 nur im Samizdat erscheinen. Erst danach wurde dem Dichter die gebührende Ehre zuteil. 2006 erhielt Jiros für sein Gesamtwerk die wichtigste tschechische Auszeichnung für Lyrik, den Jaroslav Seifert-Preis. Jiří Peňas ist Leiter des Feuilletons der Tageszeitung Lidové noviny. An der Poesie von Jiros ist interessant, wie sie sich aus den kämpferischen Anfängen im Widerstand gegen den Kommunismus unter sehr beengten Verhältnissen, unter anderem im Gefängnis, nach und nach zu etwas sehr Intimem entwickelt hat. Trotz feinfühliger Poesie war Ivan Jiros Zeit seines Lebens unangepasst und deswegen dem kommunistischen Parteigranten verhasst. 1973 kam er zum ersten Mal ins Gefängnis. Zusammen mit drei befreundeten Literaten hatte er in einer Kneipe auf die Melodie eines Volksliedes einen Text gegen die russischen Besatzer gedichtet. Auch ein hochgestellter Agent der Geheimpolizei STB war zugegen. Jiros erhielt 10 Monate wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. 1976 wurde er zusammen mit den Mitgliedern der Plastic People of the Universe festgenommen. Gegen die Verhaftung protestierten Václav Havel und weitere tschechoslowakische Intellektuelle, aber auch angesehene Künstler aus dem Ausland wie Heinrich Böll und Friedrich Dürrenmatt. Der Protest mündete in der Charta 77. Dieses Manifest wurde zu einem wichtigen Impuls für die tschechoslowakische Dissidentenbewegung. In einem Interview von 2006 wandte sich Ivan Jiros aber gegen die Verklärung seiner Person als Legende des Widerstandes. Es ist nicht wahr, dass ich einer der bedeutendsten Kämpfer gegen das totalitäre Regime gewesen bin. Ich habe nie für unser böhmisch-mährisches Volk gekämpft. Ich habe immer nur für mich selbst gekämpft. Dass ich dafür 8,5 Jahre abgesessen habe, ist das Opfer für meine Tapferkeit. Ich würde auch problemlos wieder für 8,5 Jahre ins Gefängnis gehen. Mich interessiert nicht im geringsten, welches Regime über mich herrscht. Genauso wie den Kommunismus hat Ivan Magor Jiros nach der Wende das abgelehnt, was er perversen Neokapitalismus nannte. In den letzten Jahren lebte der Dichter abgeschieden und, wie er sagte, weit unter dem Existenzminimum auf dem Land irgendwo zwischen Böhmen und Mähren. Dazu Journalist Jiří Peňas. Ivan Magor war immer von Menschen umgeben und die Menschen suchten ihn. Aber das Alter begann sich bemerkbar zu machen und auch die Folgen seines Lebensstils, der sicher nicht nach den Regeln gesunder Ernährung gewesen war. Außerdem neigte er dazu, sich zu verschließen, was man mit Depressionen umschreiben könnte. Ivan Martinirov, genannt Magor, ist am Donnerstagmorgen nach langer Krankheit gestorben.
hörten ein paar Takte von den Plastic People of the Universe. Till Janse hat an Ivan Magoriros, den Dichter und künstlerischen Leiter der Band, erinnert. Seit 2008 arbeitet in Prag das sogenannte Collegium Europaeum, ein gemeinsames Forschungszentrum der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität und des Philosophischen Instituts der Akademie der Wissenschaften. Diese Forschungsstelle für politische und kulturelle Identität Europas veranstaltet regelmäßig wissenschaftliche Kolloquien, gibt die Editionsreihe Europeana Pragensia zur europäischen Ideengeschichte heraus und beteiligt sich an weiteren Veranstaltungen. Als jüngstes Projekt des Collegium Europaeum wurde in dieser Woche die Ausstellung »Verdrängte Elite – Vergessene Wissenschaftler der Deutschen Universität in Prag« eröffnet. Markéta Kachlíková hat auf der Vernissage mit ihrem Autor, dem Historiker Petr Hlaváček, gesprochen.
Im Gebäude der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität wird heute eine Ausstellung eröffnet. Sie heißt »Verdrängte Elite« und gilt den Forschern und Wissenschaftlern der Deutschen Universität in Prag. Wie ist die Idee entstanden, diese Ausstellung zu machen?
Also diese Idee entstand schon im Jahre 2009 als eine Vorstellung, auch eine andere Seite des Universitätslebens in Prag zu zeigen. Das heißt, wir wissen alle, also wir Akademiker, dass in Prag nicht nur diese tschechischsprachige Karls-Universität funktionierte und funktioniert, aber einmal auch diese deutschsprachige Universität und auch andere Universitäten wie russische oder ukrainische in dieser Zwischenkriegszeit. Das heißt, diese Ausstellung am Anfang, das war vor allem eine Idee, den Studenten und Studentinnen zu zeigen, dass das Prager Universitätsmilieu in der Zwischenkriegszeit noch bunt war, als in den Köpfen heute wir haben.
Welchen Wissenschaftlern gilt konkret die Ausstellung?
Es geht um eine Präsentierung der Wissenschaftler respektive Wissenschaftlerinnen jüdischer Abstammung. Das sind Menschen aus allen Fächern der damaligen Philosophischen Fakultät der Deutschen Karls-Universität, von den Indologen, Historikern, Ethnologen bis verschiedene Linguisten. Ich möchte eine Persönlichkeit präsentieren, und zwar Käthe Spiegel. Das ist ehrlich gesagt einzige Frau, einzige Wissenschaftlerin an dieser Ausstellung. Das war eine Aktivistin in der Frauenbewegung in der damaligen Tschechoslowakei und auch Historikerin, eine emanzipierte Frau, die sehr aktiv nicht nur an der Universität in Prag war, aber auch in verschiedenen Vereinen in Prag. Und diese Frau wurde 1942 in Lodz, Litzmannstadt damals in Polen, ermordet. Viele Leute fanden auch ein Exilium in Vereinigten Staaten, in Israel, in Palästina oder in Großbritannien, aber nicht alle hatten leider solch Glück. Sehr viele wurden ermordet. Ja.
Wir sprechen von der Zwischenkriegszeit. Hm. Wie war eigentlich damals das Verhältnis zwischen der Karls-Universität und der Deutschen Universität? Gab es da Zusammenarbeit, gemeinsame Forschungsbereiche oder gingen die Wege auseinander?
Also ehrlich gesagt, diese Deutsche Universität in Prag war eine kleine Universität, aber sie war sowieso sehr aktiv und sehr wichtig für dieses deutschsprachige Milieu in Prag oder allgemein in Mitteleuropa. Aber nach der Gründung der Republik, das heißt im Jahre 1918, ging zu verschiedenen Zivilspalten und Problemen, und diese deutsche Universität durfte schon nicht diesen Namen Karls-Universität nutzen. Das war nur deutsche Universität, aber sowieso wurde von der Republik, das heißt von den öffentlichen Finanzen, unterstützt. Damals liefen auch verschiedene Streitigkeiten um die Universitätsinsignien, zum Beispiel um Carolinum als Hauptaula der Universität. Aber sowieso diese zwei Karls-Universitäten sozusagen existierten friedlich zusammen bis zum Jahre 1938. Denn ein großer Teil der Professoren dieser deutschen Universitäten wurden dann von dem Nationalsozialismus beeinflusst. Aber ein Drittel war immer sehr liberal. Das war diese Prager Juden, und nicht nur Prager, aber allgemein mitteleuropäische Juden. Und sie waren sehr wichtig auch für unsere tschechoslowakische Demokratie damals. Deshalb finde ich diese Tradition als sehr wichtig, gerade in dieser Zeit.
Über die Ausstellung »Verdrängte Elite – Vergessene Wissenschaftler der Deutschen Universität in Prag« sprach Markéta Kachlíková mit dem Historiker Petr Hlaváček. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es weiter mit dem regelmäßigen Tschechischkurs. mit und von Margareta Kachlíková.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Der heutige Sprachkurs steht im Sinne des Reisens und der Geographie. Und welches europäisches Land wird dabei besucht? Kein anderes als Deutschland. Das Deutschland im Tschechischen,
Německo,
heißt, das haben die meisten von Ihnen sicher bereits gehört. Doch Deutschland teilt sich in 16 Bundesländer und auch für die haben die Tschechen eigene Namen geschaffen. Am häufigsten hierzulande erwähnt werden die an Tschechien grenzenden Nachbarländer Bayern,
Bavorsko,
und Sachsen,
Sasko.
Die Bezeichnung für einen Bayer,
Bavorák,
ist umgangssprachlich. Klein geschrieben hat aber ein
Bavorák
im Tschechischen gleich zwei Bedeutungen. Zum einen handelt es sich um einen Drink aus dem herben Kräuterschnaps namens Fernet und Tonic. Nachdem man den Cocktail
Bavorák
getrunken hat, darf man zum Zweiten keinesfalls einen
Bavorák
fahren. So bezeichnen die Tschechen nämlich einen BMW-Wagen. Sachsen heißt wiederum
Sasko
auf Tschechisch und die Sachsen sind
Sasové.
Diese beiden Wörter haben keine weitere Bedeutung. Da die Kontakte zwischen Böhmen und seinen beiden deutschen Nachbarländern seit Jahr eng waren, hat das Tschechische auch für viele der dortigen Städte seinen eigenen Namen gefunden. So nennt zum Beispiel Dresden
Drážďany,
Meißen,
Míšeň,
Bautzen,
Budešín,
Görlitz,
Zhořelec
und Leipzig,
Lipsko.
Und um Bayern nicht zu vergessen, Nürnberg,
Norimberg,
München,
Mnichov
und Regensburg,
Hřezno.
Auf Wiederhören in einer Woche zu einer weiteren Sprachlektion in Geographie.
Naslyšenou za týden. Den Tschechischkurs hat für Sie Margareta Kachlíková vorbereitet. Im Zeichen der Geographie steht das Programm auch in den folgenden Minuten. Die mährische Stadt Prostějov ist seit dem 19. Jahrhundert als ein Zentrum der Bekleidungsindustrie bekannt. Die Stadt in der Hanna-Ebene kann auf eine lange und ereignisreiche Geschichte zurückblicken, an die bis heute Sehenswürdigkeiten aus verschiedenen Epochen erinnern. Im folgenden Reiseland Tschechien laden wir Sie zur Führung durch Prostějov ein.
Reiseland Tschechien.
Von Olmütz sind es 17 Kilometer in südwestlicher Richtung, bis man Prostějov erreicht. Die Stadt mit rund 45.000 Einwohnern liegt am westlichen Rand der fruchtbaren Ebene Hanna. An ihrer Stelle befand sich im 12. Jahrhundert eine tschechische Siedlung namens Prostějovice. Im 13. Jahrhundert ist der deutsche Name des Ortes belegt, Prosnitz. Bis zum Jahre 1300 war Prosnitz ein Marktflecken. 1390 verlieren die Herren von Krawarn dem Ort das Recht, Jahrmärkte abzuhalten. Damit wurde Prostějov faktisch zur Stadt erhoben. Während der Hussitenkriege wurde die Stadt geplündert und niedergebrannt. Einen Aufschwung erlebte sie vor allem nach 1490, als sie 100 Jahre lang den Herren von Pernstein gehörte. Damals begann man mit dem Bau einer Stadtmauer mit 4 Toren und Bastionen, von der einige Teile bis heute erhalten sind. Genauso erhalten ist das Renaissance-Rathaus, in dem heutzutage das Regionalmuseum den Sitz hat. Vor allem dank der jüdischen Händler und Unternehmer begann sich in Prostějov seit dem 18. Jahrhundert die Textil- und Bekleidungsindustrie zu entwickeln. Nach der Gründung der ersten tschechischen Konfektionsfabrik der Brüder Mandl im Jahre 1858 strömten neue Bewohner in die Stadt. Seit den 1860er Jahren war die Stadt dank der Eisenbahn mit Brünn und Olmütz verbunden. Mit der Bahn aus Olmütz bzw. mit dem Bus ist Prostějov bis heute gut zu erreichen. Vom Bahnhof gelangt man nach etwa 15 Minuten Fußmarsch ins Stadtzentrum. Orientieren kann man sich am hohen Kirchenturm. Die Kreuzerhöhungskirche, die mehrmals umgebaut wurde, steht hinter dem sogenannten Alten Rathaus. Das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert fällt dank der herrlichen Loggia aus der Barockzeit auf. Die Stadtväter sind bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in ein neues Rathaus umgezogen. Im Alten Rathaus ist seit 1905 das Regionalmuseum untergebracht. Der Museumsleiter Miroslav Chytil ist Architekturhistoriker und kennt alle Gässchen, Plätze und versteckten Ecken von Prostějov. Seine Führung durch den historischen Stadtkern, der seit 1990 unter Denkmalschutz steht, beginnt im sogenannten Volkshaus. Das Volkshaus ist ein Meisterwerk des namhaften tschechischen Architekten Jan Kotěra, erzählt Chytil.
A Kotěra to tady navrhoval, je to vlastně teda z let 1905 byl projekt, 7 už to bylo dokončený, čili...
Kotěra hat es 1905 entworfen. 1907 stand das Volkshaus dann bereits vollständig fertig. Das Gebäude besteht aus 3 Teilen. Unten befindet sich ein Restaurant, dann gibt es hier Räume für mehrere Vereine und schließlich ist hier ein großes Theater untergebracht. Die einzelnen Salons, die früher den Vereinen zur Verfügung standen, wurden nach der Farbe ihrer Wände benannt. Es gibt hier einen grünen, einen blauen sowie einen roten Salon. Alles ist Originalausstattung, die Kronleuchter, die Stühle und selbst das Lüftungssystem. Die Gegenstände wurden bis ins Detail durchgedacht. Die Säulen, die in der Form von Ähren gestaltet wurden, sollen an die Hanna-Ebene erinnern. Die Eulenstatuen im Vortragssaal sind Symbole der Weisheit. Gleichzeitig dienen sie aber als Deckung für das Lüftungssystem. Dieses wurde einst eingemauert. Bei der Instandsetzung haben wir es wieder geöffnet und festgestellt, dass hier keine Klimaanlage notwendig ist. Lüften kann man hier auf natürlichem Weg.
Das Volkshaus wurde in den letzten Jahren größtenteils instand gesetzt. Vor 10 Jahren habe das Baudenkmal bedeutend schlechter ausgesehen, sagt der Experte. Das Interieur des Gebäudes wurde während der Nazizeit verunstaltet.
Das Treppenhaus wurde noch nicht in Stand gesetzt. Während des Zweiten Weltkriegs galt die hiesige Ausschmückung als sogenannte entartete Kunst. Die Nazis ließen das Volkshaus reinigen, wie sie das damals nannten. Unser Ziel ist es, die Räume wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Im Stadtführer wird das Volkshaus als Jugendstilgebäude bezeichnet. Miroslav Chytil stimmt dieser Meinung nicht zu.
An dem Volkshaus ist zu erkennen, dass hier Architekt Kotěra schon andere Formen als die typischen Jugendstilformen nutzte. Ornamente setzte er beispielsweise nur sehr spärlich ein. Es gibt hier zwar viele Jugendstilelemente, aber es ist kein reines Jugendstilgebäude. Vielmehr ist zu sehen, dass der Architekt zu Formen überging, die er dann beim Bau des Museums in Hradec Králové benutzt hat. Kotěra hat auch persönlich alle Möbel für das Volkshaus entworfen. Für die Ausschmückung der Säle arbeitete er dann aber mit einigen renommierten Prager Künstlern zusammen, wie dem Maler František Kysela, den Brüdern Stanislav und Vojtěch Suchárda oder dem Holzschnitzer und Graveur František Aníš. Es ist unglaublich, dass ein einziger Mensch mit den damaligen Mitteln alles selbst gezeichnet, skizziert und entworfen hat.
Eine Vorstellung davon, wie das Volkshaus nach seiner Eröffnung, aber auch kurz vor der jetzigen Instandsetzung aussah, vermittelt eine Fotoausstellung. Sie wurde in den Fluren des Hauses installiert. Im Volkshaus am Vojáček-Platz steht eine der architektonisch wertvollsten Villen der Stadt. Die Kovařík-Villa wurde im Stil der Moderne und des Jugendstils von Architekt Emil Králík erbaut. Sie gilt als Kulturdenkmal. Unweit der Villa, gleich hinter dem Volkshaus, ist noch ein Teil der Stadtmauer mit einem Bastion erhalten geblieben. Nach ein paar Schritten Richtung Süden erreicht man das ehemalige jüdische Viertel. Von dem einst blühenden Viertel ist nicht mehr viel erhalten geblieben, sagt Miroslav Chytil und macht auf ein großes graues Haus aufmerksam.
po válce to dali husitům, to bylo běžný.
Dieses Gebäude war früher eine Synagoge. Nach dem Krieg wurde das Gebäude an die tschechoslowakische hussitische Kirche übertragen. Nur wenige Juden sind aus den Konzentrationslagern nach Prostějov zurückgekehrt. Die jüdische Gemeinde hörte auf zu existieren. Gegenüber der Synagoge gab es ein Gebetshaus. Dieses klassizistische Haus gehört heute der orthodoxen Kirche. Nebenan stand die jüdische Schule. Davon zeugt bis heute eine hebräische Inschrift, die die Gründung der Schule betrifft.
Ab dem 19. Jahrhundert war die jüdische Gemeinde in Prostějov die zweitgrößte jüdische Kommunität in Mähren überhaupt, nach dem südmährischen Nikolsburg. Das geht vor allem auf die Bekleidungsindustrie zurück, die von jüdischen Unternehmen in Prostějov begründet wurde. Vom damaligen jüdischen Viertel und den Engesken des mittelalterlichen jüdischen Ghettos ist indes nicht mehr viel zu sehen. Der Museumsleiter:
Es stehen hier noch etwa 6 Häuser. Die hiesige, letzte erhaltene Insel an Häusern nennt man Spalíček. Hier rundherum war das jüdische Ghetto. Die Häuser waren dicht aneinander gepresst, denn die Ghettos durften nicht expandieren. Wenn jemand heiraten wollte, musste er aber nachweisen, dass er eine Wohnung hat. Darum war es hier so eng und bizarr. Durch dieses Tor ging man aus dem Ghetto in das christliche Viertel.
Das Tor führt zu einem der 7 miteinander verbundenen Plätze, dem Šiškaplatz. Dieser geht in den Masarykplatz über, der wiederum in den Pernsteinplatz mündet. Den Masarykplatz dominiert das neue Rathaus mit einem auffallenden mächtigen Turm. Neben dem Eingang ist eine Gedenktafel angebracht. Sie erinnert an den Philosophen Edmund Husserl, der 1859 in Prostějov geboren wurde. Das neue Rathaus wurde 1914 nach dem Entwurf von Karel Hugo Kepka erbaut. Der damalige Stadtrat wollte etwas Monumentales bauen, meint Miroslav Chytil.
Von außen macht der Bau einen eher verlegenen Eindruck. Es handelt sich um eine Mischung von verschiedenen Baustilen. Das Innere ist aber sehr pompös gestaltet. Eine Rarität findet man im sogenannten Zeremoniensaal, wo der Stadtrat zu Beratungen zusammentrifft. An den Wänden hängen Porträts von allen tschechischen Bürgermeistern von Prostějov. Es ist eine ununterbrochene Serie, die im 19. Jahrhundert mit dem großen Mäzen der Stadt Karel Vojáček beginnt. Abgebildet wurden aber auch die Bürgermeister aus der Ersten Republik sowie aus der Zeit des Kommunismus. An einigen der Porträts sieht man übrigens, dass es sich um kommunistische Funktionäre handelte. Die Tradition mit der Porträtierung der Bürgermeister wurde auch nach der Wende von 1989 weitergeführt. Die Säle im Rathaus wurden vor fast 100 Jahren sehr luxuriös eingerichtet. Alles ist farbenfroh und überall, auf den Möbeln und an den Wänden, findet man das Stadtwappen.
Im September dieses Jahres wurde auch der Turm des Rathauses für die Öffentlichkeit geöffnet. Den Turm kann man nur in der Begleitung eines Fremdführers besteigen. Die Führung kann man direkt im Rathaus bestellen. Und damit ist diese Sendung beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.